Also die Schweizer sind eh Weltmeister drin, ihre Kleider nicht tragen. Sicher 70-80% von allen Kleidern in unserem Kleiderschrank sind im letzten Jahr nicht getragen worden.
Marco will in der Schweiz eine Shopping-Revolution auslösen. Der Online-Secondhand-Shop soll das Einkaufserlebnis von Gebrauchtartikeln einfach, sicher und inspirierend machen. Mein Name ist Fabio Schmidt und ihr hört Abi, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüßen darf heute den Gründer von Marco, den Alexander Sutter, hier im Coworking Space Tada in Zürich. Herzlich willkommen, Alexander.
Hey, Fabio.
Schön, bist du da.
Danke dir.
Alex, welchen Artikel hast du dir als letztes auf dem Secondhand-Markt ergattert?
Das letzte, was ich gekauft habe, war ZSC. Ist okay, Trikot. Ich bin vor 2 Wochen an einem Match gegangen, habe auf Marco das Trikot gesehen, in meiner Größe. Und ja, habe gedacht, gehe ich aus Basel inkognito dort, ist okay schauen.
Bei Marco handelt sich, dreht sich alles um den Second-Hand-Markt. Es ist ein Business, das es schon geht, also ihr habt das Rad nicht neu erfunden, aber was ist anders bei euch als bei Konkurrenz? Was ist eure Business-Idee?
Ja, also Second-Hand ist schon immer gerne, wir wollen einfach wirklich so die Vorteile davon noch ein bisschen rauskristallisieren und eben auch mit neuen Technologien und Business-Modellen. Die inhärenten Vorteile von Secondhand, hauptsächlich eben der Community-Aspekt, dass es Tausende und Millionen von Leuten gibt im Secondhand-Markt, dazu nutzen, um das Kauferlebnis eben noch inspirierend und persönlich zu gestalten. Wir erklären das immer mit Zalando Meets TikTok. Also auf der einen Seite, wenn man das Kauferlebnis so einfach und sicher ist, wie wenn du auf Zalando irgendetwas bestellst, wo du auch keine Sorgen musst machen. Aber auf der anderen Seite eben auch so personalisiert und inspirierend, wie wenn du durch die Social Media Feed browsest. Und die beiden Aspekte zusammen beschreiben eigentlich Marco ganz gut.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Wir sind auf die Idee gekommen, es sind jetzt 2, die gegründet haben, genau. Der Luca und du.
Genau, ja. Ja, wir haben beide in London gelebt, speziell im Ost-London. Und dort ist halt Secondhand ein riesen Ding gewesen. Also du bist am Wochenende rausgegangen, du hast die coolsten Läden gehabt und Flohmärkte und alles. Also es ist wirklich Kultur dort gewesen. Und auch online hast du halt coole Plattformen gehabt. Und dann sind wir nacheinander wieder zurück in die Schweiz gekommen. Und haben das einfach da vermisst gehabt. Wir haben das Gefühl gehabt, die Secondhand-Kultur ist da noch nicht so angekommen. Und auch die Plattformen, die es in der Schweiz schon gegeben hat, dort haben uns und andere junge Leute nicht wirklich angesprochen gehabt. Und ja, dann haben wir uns überlegt gehabt, oder angefangen mit dem Thema Secondhand ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und haben dann mit Marco gestartet.
Das ist vor 3 Jahren, aber live gegangen sind wir erst vor einem Jahr, oder?
Genau, ja. Ja, also es ist recht viel Zeit reingegangen, weil die Idee hat sich auch immer ein bisschen geändert gehabt. Und bis wir wirklich mal rauskristallisiert haben, wo wir anwenden, wie all diese Sachen zusammenspielen, weil das ist halt die Sache bei einem two-sided Marketplace. Man fokussiert sich nicht nur auf jemanden. Und wenn wir es jetzt zum Beispiel für Käufer interessanter machen, kann es auch sein, dass das wieder für Verkäuferinnen uninteressant macht. Und so haben wir das wirklich müssen recht gut ausbalancieren, nachher natürlich auch das ganze Team hiren, das ganze entwickeln, weil da ist uns auch klar gewesen, dass man nicht einfach mit irgendetwas rausgehen können, weil ein Marktplatz, also ein Marktplatz lebt von der Community. Das heisst, wir haben gewisse USPs, also gewisse Vorteile gegenüber den existierenden Marktplätzen schon von Anfang an. Und so haben wir das dann eben, ich würde sagen, es hat etwa 1 Jahr Ideation, alles experimentieren und herausfinden, noch 1 Jahr Entwicklung und jetzt etwa seit einem Jahr live.
Wie läuft es bis jetzt?
Sehr gut, sehr gut. Nein, wir sind sehr happy. Auch jetzt wieder jeden Monat werden Zahlen verdoppelt und verdreifacht. Also es war sehr gut.
Du hast vorher angesprochen, die Idee hat sich auch ab und zu noch ein bisschen geschiftet, geändert. Wie, inwiefern?
Ja, am Anfang haben wir eigentlich wollen einen generellen Marktplatz machen, wirklich sehr breit rausgehen und einfach die Sicherheit reinbringen. Aber dann sind wir sehr schnell auch an regulatorische Grenzen gestoßen. Wir haben und haben einfach ja auch in den Gesprächen mit den Leuten gemerkt, dass das nicht unbedingt das ist, was sie unbedingt wollen. Und so haben wir es dann eigentlich geschärft, wir sind eher, haben es wirklich reduziert auf eine jüngere Generation, also Hauptfokus auf Gen Z und jüngere Millennials, aber eben auch in dem Lifestyle-Bereich, weil wir haben schnell gemerkt, dass der Stilaspekt und so das Persönliche am Secondhand doch auch ein gewisser Kaufsvorteil ist oder ein Vorteil von Secondhand, weil du shoppst eigentlich wie im Kleiderschrank von Leuten, denen ihren Stil du gerne hast. Und so haben wir es dann eben auch reduziert auf die drei Kategorien, die du vorher schon mal angedeutet hast, also Home, Fashion, also Fashion, Home und Electronics. Und weil eben die auch alle etwas mit dem Stil zu tun haben. Also welche Vase du daheim hast und dann auch wieder verkaufst oder welche Kleider oder jetzt auch eben welche Kopfhörer. Da spielt Stil überall eine Rolle.
Eigentlich jeder Verkäufer eben hat sein Profil und du kannst dem folgen. Und mir tut es schon, also ist ein eher fashionlastig, oder ist das eine falsche Annahme?
Also, ja. Also Großteil momentan ist schon noch Fashion. Es zieht sich noch durch, also sehr viele, die mit Fashion anfangen, verkaufen dann auch ihre iPhones via Marco oder holen sich dort ihre Einrichtung, wenn sie umziehen. Aber Großteil ist schon Fashion, weil das auch generell das ist, was die Leute am meisten öftersten shoppen.
Das ist auch so ein bisschen die grösste Wiedererkennung von einem Stil, wie du vorher gesagt hast, aber wenn du jemanden followst und siehst, ah, okay, gut, der hat bis jetzt schon von seinen 90 Artikeln 5 sind davon Adidas Vintage Trainerjacken, dann weißt du es vielleicht, also, wenn du das auch gerne hast, dann weißt du, okay, gut, der könnte noch ein Stil sein, der dir auch gefällt, und dann followst du ihn und dann siehst du, was der wieder verkauft, oder wie läuft das genau?
Genau, also es ist fast ein bisschen Kleider machen Leute, aber es ist du verkaufst die Artikel, die du vorher gekauft hast. Das heisst, dein Stil spielt logischerweise eine Rolle. Und wenn ich dann irgendetwas finde auf Marco mit ihrem Profil, wo wie bei Instagram oder TikTok mit Profilbild und allen Sachen, die sie schon verkauft haben, also schon allein dort kriegst du eine gewisse Inspiration oder Andeutung, was für einen Stil die Person hat. Aber wenn ich die dann finde, mir gefällt ihr Stil und die Person meine Größe, Jackpot. Was immer die Person verkauft, möchte ich sehen, weil es ist günstiger, als wenn ich es neu kaufe. Ich muss mir gar keine Gedanken machen, hey, ist das ein cooler Stil? Passt das zu den Sachen, die ich sonst von dieser Person gekauft habe? Es ist einfach ein Win-Win-Win-Win. Und da wirst du eben dann auch von Marco informiert, was die Person verkauft, aber eben auch über ähnliche Produkte auf der Plattform. Und dort kommt eben der ganze Inspirationsteil auch wieder rein.
Jens, beim Intro gesagt, das ist erstens ist es einfach, zweitens ist es sicher und drittens ist es inspirierend. Ich denke, inspirierend ist schon, dass mit dem ganzen Social Media Aspekt jetzt vor allem sicher, finde ich mega spannend, haben wir auf der Webseite ist so ein bisschen ein Vergleich. Secondhand soll nicht so sein, als wie wenn du zu deinem Dealer gehst, weil es ist so ein bisschen unangenehm und, oder? Wie setzen wir das um, dass ihr sicher sind, dass also das ganze Verkauf von deinen Lieblingsstück, wo du verkaufst auf Marco, dass der sicher ist?
Ja, der Vergleich mit dem Dealer ist ein bisschen überspitzt, aber in der Essenz ist es eigentlich so, wie
logisch
Secondhand bis vor kurzem verkauft worden ist, oder? Also man geht zu einer fremden Person, die man nicht kennt, man zahlt Cash, man inspiziert die Waren, oder? Und man verhandelt vielleicht noch ein bisschen. Ja, es ist ja weder sicher, neues angenehm, neues effizient. Und dort haben wir dann eben angesetzt gehabt. Und Sicherheit bringen wir in dem Sinne rein, dass eben alle Zahlungen digital sind. So wie es schon heute überall sonst ist. Also auf Digitec Galaxy, also auf Zalando oder sonst. Also du kannst überall mit Karte zahlen. Nur aus irgendeinem Grund hast du das bis heute im Secondhand in der Schweiz vorher nicht können machen. Und das allein führt dazu eben, in der Essenz geht es eigentlich darum, dass das Produkt und das Geld nie mit der gleichen Partei ist. Weil wenn du auf Vorkasse zahlst, hat der Verkäufer das Geld und das Produkt gleichzeitig. Wenn Person das Produkt nicht schicken möchte, ist kassiert. Und vice versa, wenn du auf Rechnung oder trägt der Verkäufer das Risiko. Und das haben wir rausgewollen, indem wir eben einfach die digitale Zahlung enablen und mehr das Geld in dem Sinn einbehalten, bis das Produkt ankommt und der Käufer oder die Käuferin happy damit ist.
Und eben, man kann sogar verfolgen, wo sein Paket ist.
Genau, das ist dank der Partnerschaft mit der Post. Da haben wir ein neues Logistikkonzept entwickelt, das Marco Easy Shipping. Das sieht eigentlich so aus, dass du, sobald du etwas verkauft hast, von uns einen Brief heimgeschickt kriegst. Dort drin ist einerseits eine Klebeetikette, die schon vordruckt und vorfrankiert ist. Weil, ja, es hilft nichts, wenn wir dir ein PDF schicken, wenn du keinen Drucker daheim hast. Und junge Leute haben oft keinen Drucker daheim. Und so musst du eigentlich wirklich nur ein Paket verpacken. Wenn du nichts anderes hast, machst du in einen Mikroplastiksack, wickel es um, tu die Etikette drauf und dann kannst du in die Milchkasten legen. Und das Zweite, was wir dir mitschicken, ist so ein kleiner Marco-Tag, wie du vielleicht kennst von Nespresso, wo du dann aus dem Briefkasten raus Lampe schaust.
So eine Lasche, genau.
Genau, und mit dem markierst du es und jede Pöschler oder Pöschlerin in der Schweiz weiss, dass wenn sie die sehen, sie das Paket mitnehmen sollen. Das heisst, du musst weder das Haus verlassen, noch musst du irgendwie online anmelden, dass es abgeholt werden sollte, noch brauchst du einen Drucker. Und das meinen wir eben mit dem Einfachen, wirklich, dass der Verkauf und das Kaufen so einfach wie möglich gestaltet werden muss. Wieso machen es die Leute nicht?
Wo holen ihr eure Stück vom Kuchen?
Wir holen das bei erfolgreichen Verkäufen. Also da haben wir eine kleine Kommission auf Käufer- und Verkäuferseite. Auf der Verkäuferseite ist 1 Franken plus 1,9% vom Produktwert, was sehr viel kleiner ist als bei der Konkurrenz. Das ist normalerweise das ist Standard 12%. Und auf der Käuferseite holen wir 5 Franken. Auf der Käuferseite holen wir 5%. Von dem auf beiden Seiten ist nicht viel, aber das brauchen wir einerseits eben, um den ganzen Service zu enablen, weil es ist ja allein Zahlungstransaktion und alles, es kostet alles Geld. Und das braucht man natürlich auch, um langfristig dann das Team und die ganze Innovation zu zahlen.
Wie sind ihr seit Anfang an finanziert? Ich meine eben gesagt, ein Jahr so ein bisschen Research, ein Jahr Entwicklung und vor allem Entwicklung. Es kostet etwas.
Am Anfang ist es easy gewesen, weil dann sind es auch von mir gesehen, die da ein bisschen dran getüftelt haben. Die Tür ist noch wirklich mit der Entwicklung und mit dem Team geworden. Weil wir sind jetzt mittlerweile doch 14 Leute. Und das ist der Hauptkostenpunkt, logischerweise. Wir haben uns durch Angel-Investoren finanziert. Also haben da jetzt doch schon 2-3 Runden gemacht gehabt, wo wir mit Privaten in der Schweiz eigentlich das Geld eingesammelt haben, um den Start aufzubauen.
Mhm. Was gibst du anderen Gründerinnen und Gründern, die auf Investorensuche sind, für Tipps? Wie kommt man so in Angel-Investoren her?
Es ist schwierig. Also ich glaube, Fundraising ist etwas vom Schwierigsten im Startup-Umfeld, vor allem in der Situation momentan, also in dem Umfeld und in der Schweiz ist es auch nicht mega einfach. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht aufgeht und dass man wirklich weiter pusht und auch jeder Weg, der noch so unwahrscheinlich ist, verfolgt. Also wir haben auch viele Sachen, Leute auch einfach angeschrieben mit Brief über Weihnachten und das Pitch-Deck mitgeschickt. Also wir haben wirklich alles probiert gehabt. Und eben, vielleicht hörst du 99 Mal Nein, aber dann einmal hörst du Ja. Und das lenkt dann oftmals. Und auch Leute, die Nein sagen, können die dann zu weiteren Leuten leiten, wo dann vielleicht Ja sagen. Darum, ich glaube auch, eben der persönliche Kontakt und auch das Netzwerk aufbauen und mit Leuten wirklich reden und auch schauen, wo könnte die nächste Weg sich öffnen, das ist, glaube ich, recht wichtig.
Wie viel Geld ist da zusammengekommen bei diesen 3 Investorenrunden?
Hey, das muss ich nochmal schauen.
Plus minus.
Es sind ein paar Millionen.
Und das haben wir vor allem gebraucht für die Entwicklung und eben, wo dann das Team gekommen ist?
Das ist hauptsächlich auf die Entwicklung gegangen und jetzt mittlerweile geht doch auch ein beträchtlicher Teil auf Marketing. Aber klar, am Anfang ist es darum gegangen, die Plattform aufzubauen.
Sind ihr noch auf Suche nach neuen Investoren?
Ich glaube, jedes Startup ist immer auf der Suche nach neuen Investoren. Also ja, wir werden sicher nochmal eine Runde machen müssen. Momentan haben wir nicht einen riesen Zeitdruck, aber ich glaube, ja, es ist immer ein Teil vom Startup-Leben, dass man eigentlich konstant am Fundraisen ist. Stärker oder weniger stark.
Ab wann habt ihr denn angefangen, eure Löhne auszahlen?
Wir haben angefangen, uns Löhne auszahlen, schon recht früh, aber halt auch recht tief. Also jetzt, ich glaube, wir Founders haben immer noch den tiefsten Lohn in der Firma. Und aber ja, sobald man Leute anstellt, muss man denen Löhne zahlen und uns müssen faire Löhne sein. Logischerweise kann man nicht mit einer UBS oder mit Google oder so mithalten, aber gleichzeitig glaube ich, wenn man wirklich das beste Talent möchte, wo dann eben auch mithilft, dann ist eine Vision allein nicht genug.
Der Name Marco, was bedeutet der genau?
Ja, das hören wir oft. Marco ist ein Kofferwort zwischen Marktplatz, Market, also alles mit dem Handel. Und das O steht für Zirkularität, wo eigentlich im Secondhand drin ist. Das heisst, man kauft, aber verkauft auch. Kreislaufwirtschaft. Aber ja, viele hören einfach den Namen drin. Und ja, das hat sicher auch seine Vor- und Nachteile. Hm.
Was ist denn dein erster persönlicher Kontakt mit Secondhand?
Hey,
also erzähl dir, London ist ein grosser Teil, das war inspirierend, aber so
die London ist inspirierend, ja. Gewesen, aber das war dann auch später gewesen. Der erste Kontakt ist, glaube ich, wirklich, also mit so Secondhand in dem Kontext, wo wir jetzt auch drin sind, ist, glaube ich, mit 16 in Paris gewesen, wo ich dort mal einen Austausch gemacht habe und dort hat es einen coolen Laden gehabt, Killiwatch hat er geheißen. Ich weiß nicht, ob es noch geht. Vor 3 Jahren bin ich noch mal gewesen und das ist auch eben so kuratiert, Secondhand gewesen. Wo dann wirklich coole Sachen gehabt von zum Teil 50 Jahre alt, oder weißt du, so alte Flieger, Bombojacken und alles. Dort ist nicht günstig gewesen, sagen wir so, aber wirklich sehr cool, eben auch vom Stil her. Und dort habe ich das erste Mal wirklich auf so das Konzept gelernt, dass Secondhand wirklich auch etwas Cooles kann sein, oder etwas, wo auch mit dem man sich selber ausdrucken kann, oder? Für was man steht, was einem sein Stil ist. Und ja, London hat sich noch logischerweise entwickelt.
Wieso denkst du, ist die Schweiz hinten drin mit dem Secondhand-Markt im Vergleich zu anderen Ländern? Du hast gesagt, Paris, England, London.
Ich glaube, in der Schweiz geht es immer ein bisschen länger, bis die Trends ankommen. Also ich glaube, dass ja, die Schweizer sind nicht so riesig und freudig. Das ist sicher eine Rolle. Die zweite Rolle ist wahrscheinlich immer noch, dass Secondhand in der Schweiz, vor allem bei älteren Leuten, immer noch ein gewisses Stigma hat. Oder? Und das dritte, aber bin ich auch davon überzeugt, dass einfach auch das Angebot von den Plattformen und das generelle Angebot nicht dazu beiträgt hat, dass Secondhand wirklich sich sehr schnell entwickelt und auch explodiert. Oder? Weil, ja, Secondhand hat halt potenziell sehr viel Barrieren drin. Also das ganze Fotografieren, aufladen, noch genau auf der anderen Plattform musst du kommunizieren und es ist schon ein gewisser Aufwand, wo sich viele Leute halt fast ein bisschen schade sind zu machen. Aber nichtsdestotrotz, also wir sehen so jetzt auch, oder Secondhand kommt, wie immer, es geht immer ein bisschen länger, bis Trends die Schweiz erreichen, aber wenn es dann da ist, geht es oftmals schneller als erwartet, bis es wirklich auch kommt und eben seit Jahren ist Secondhand am schnellst wachsende Sektor, vor allem im Fashion-Bereich.
Habt ihr euch, also ein bisschen das Beispiel, klar, in der Schweiz gibt es grosse Konkurrenten, habt ihr auch ein bisschen das Beispiel an einem ausländischen Unternehmen genommen, wo Ähnliches macht wie ihr, oder wie haben das, sind ihr so auf die Idee gekommen?
Wir haben überall Glück. Also, wir haben überall Glück, machen wir auch jetzt noch. Was machen andere? Weil, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt sehr viele Aspekte, die wirklich auch im Detail anders sind. Wir sind die Ersten mit einem Rückgaberecht. Wir sind, glaube ich, auch die Ersten, die wirklich inhärent, die Sicherheit haben. Und wir sind natürlich auch die Ersten mit dem Logistikkonzept, wo du wirklich auf daheim, ohne irgendetwas zu organisieren, abholen lassen kannst. Aber in vielen Aspekten, ja, gibt's auch im Ausland vor allem sehr viele andere, die auch im Secondhand-Markt sind und auch sehr innovativ sind. Da ist zum Beispiel Depop, das, was ich auch in London oft gebraucht habe, ein Beispiel. Aber auch in Skandinavien gibt's coole Firmen. Und logischerweise Amerika und Asien.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelscity.ch/Upbeat machen. Abonnieren ist doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört, dann verpasst ihr sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links finden wir wie immer in den Shownotes. Ja, Alex, dein Hintergrund, kannst du mal so ein bisschen sagen, wo hast du angefangen in der Berufswelt, bis du mit Marco gestartet hast? Aber du bist in London gsi, Amerika hast du gesagt, was hast du gemacht?
Ich bin komplett anders. Also, ich habe mit Luca zusammen auch studiert gehabt Wir haben zuerst in der Schweiz einen Bachelor gemacht, in BWL. Und nachher beide in London studiert. Er war vorher recht lang bei der UBS. Ich bin eigentlich komplett in der Life Sciences gewesen. Also alles Pharma, Biotech, Gesundheitswesen. Und habe in dem Kontext eben auch in Amerika noch gearbeitet, Internships dort gemacht und zuletzt eben auch in London im Consulting dort gearbeitet. Noch ist Covid gekommen. das hat, glaube ich, bei vielen alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und das war auch eine Zeit gewesen, wo wir uns dann eben mal auch ein bisschen Gedanken können machen, was wir eigentlich machen. Und so ist es noch eben auch im Kontext, also in der Diskussion mit Luca, ist er mit der Idee ursprünglich aufgekommen, dass wir doch hier im Secondhand-Bereich etwas Neues könnten machen.
Jetzt, welche Station in deinem CV findest du, hat die am meisten geprägt?
Es ist schwierig, das auf eine Station zu machen. Ich glaube, alle, ich bin sehr oft im Ausland gewesen, sehr oft an unterschiedlichen Orten. Und das habe ich eigentlich immer sehr, sehr, sehr genossen. Und ich habe auch das Gefühl, das hat mich weitergebracht. Also, das hat schon mit 15 angefangen, wo wir, in der Highschool bin ich nach South Carolina gegangen. Myrtle Beach. Und das ist dann schon halt ein Kulturschock, oder? Wo man aus der kleinen Schweiz in dem Sinne da kommt und dann plötzlich so, okay, da laufen die Sachen ein bisschen anders. Aber ich glaube, wenn, dann wäre es das gewesen. Das war sehr früh gewesen, aber es hat so Lust nach mehr gegeben. Und nachher eben auch die Internships in Amerika oder eben auch nachher nach London studieren und im Ausland leben. Ja.
Und wieso zurück in die Schweiz für ein Startup gründen?
Hey, es ist nicht unbedingt, das ist nie das Ziel gewesen, quasi das in der Schweiz zu machen oder so irgendwo. Es ist einfach, eben durch Covid bin ich zurück in die Schweiz gekommen. Und mir hat's mega gefallen da auch wieder. Also, ich liebe Zürich. Und
als Basler?
Als Basler, das darf ich nicht zu laut sagen. Ich liebe auch Basel. Aber, es ist schön, also, ich liebe es da. Und ja, es ist eigentlich eben ein bisschen aus dieser Not dann gekommen, wo man das Gefühl hat, es gibt nichts für uns. Dann gibt es wahrscheinlich auch für andere nichts. Und es ist auch etwas, was Sinn macht. Weil eben Secondhand ist inhärent umweltfreundlich. Und wenn man CO2-Emissionen reduzieren möchte, ist das wirklich etwas vom Einfachsten, was man machen kann. Und eben auch skalierbar. Und darum, das ist sicher auch ein Aspekt gewesen, warum wir dann auch mit Secondhand gefunden haben, okay, auch in der Schweiz macht das Sinn. Weil auch wenn die Schweiz ein kleiner Markt ist, die Volumen, die man mit Secondhand umsetzen kann, können wirklich einen Unterschied machen. Und das Coole ist eben, so wie wir es jetzt gestalten, müssen wir nicht mit dem Zeigefinger wedeln und sagen, hey, du musst Secondhand kaufen, weil es nachhaltig ist. Sondern wir wollen es auch wirklich so cool und inspirierend machen, dass die Leute es von sich aus machen. Egal, ob sie Motivation dahinter haben, CO2 zu reduzieren, weil der Effekt ist immer der gleiche.
Unternehmer sein bringt viel Freiheit, aber auch viel Risiken mit sich. Wie bald ist so das Privatleben und auch das Geschäftsleben so im Einklang, wie das Balance bald ist und eben auch so das Risiko und die Freiheiten nicht auf einmal das eine schwerer wird als das andere?
Also, mega bewusst mache ich das nicht unbedingt. Ich versuche mehr und mehr auch Routinen hineinzubringen. Und ich glaube, das hilft mir. Das heisst eben, unter der Woche zu oben Sport und auch eben ein bisschen mal was kochen oder so, dass ich ein bisschen Zeit für mich selber habe. Und dann, aber trotzdem auch noch den Kontakt zu Kollegen, beizubehalten, weil das hilft dann auch wieder. Aber gleichzeitig auch, ja, kann man nicht immer alles gleichzeitig machen. Darum versuche ich wirklich unter der Woche, ist eigentlich Marco komplett im Fokus. Und das andere reiht sich dem hinten an. Aber am Wochenende versuche ich dann wirklich auch mit Kollegen, Familie und auch für mich selber ein bisschen Zeit zu finden.
Jetzt, wo du dich selbstständig gemacht hast, ist es ja am Anfang eben in der Klick, du zusammen mit dem Luca. Irgendwann haben wir den All-in-Jump gewählt und sind denn auch mal so ein bisschen Existenzängste aufgekommen und denkt, wow, was ist, wenn ich das an die Wand fahre?
Also die Angst, das an die Wand zu fahren, ist sicher im Moment gesehen. Und ich glaube, bis zum Launch, auch kurz vorher, wo wir dann schon 2 Jahre dran waren, bin ich zum Teil irgendwie aufgestanden und denke, okay, was, wenn wir launchen und keiner kommt auf die Plattform? und so, ja, was verpasse ich, oder was vergisse ich, wo ist der Haken? Weil, wenn es alles durchdenkt, und für uns hat es mega viel Sinn gemacht, und es macht heute noch mega viel Sinn, auch in welche Richtung es geht, aber 100% sicher ist man sich ja nie. Aber das hat alles jetzt geholfen, also hat abgenommen, und es hilft eben auch, dass man die Community hat, weil die sagt einem auch recht schnell, was sie wollen und was man falsch macht. Und dann kann man handeln, oder? Dann kann man reagieren und eben auch in dem Feedback-Loop Plattform verbessern. Aber man fliegt nicht blind, sagen wir so.
Jetzt hast du auch die Verantwortung noch für 14 Leute. Also mit dir sind es 14, also mit dem Luca und dir sind es 14, genau. Also 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie würden die als Chef beschreiben? ich weiß, ich müsste sie selber fragen, aber das macht man jetzt nicht.
Das machst du nicht. Ich könnte ihn anrufen, Kurt. Hey, ich glaube, was du so möchtest, ist, was schätzen die Leute eigentlich daran bei Marco oder so, dort zu arbeiten, oder warum arbeiten sie für ein Startup, wo die ganze Risiken hat und wo du auch wahrscheinlich nicht so viel verdienst wie bei Google oder Microsoft. Und ich glaube, dort geht es wirklich darum, dass man extrem viel Freiraum lässt und dass man eigentlich alle zusammen entwickeln. Also ein Großteil von den Mitarbeitern ist jetzt auch schon über ein Jahr. Gerade gestern haben wir ein zweijähriges Jubiläum von der Sophie, die unser Head of Design ist. Und das hilft auch, weil die sind auf der Reise dabei. Und die haben alle auch, genau wie wir, ihren Beitrag dazu geleistet, dass Marco dort ist, wo es heute ist. Und so ist es eigentlich weniger so Chef-Team-Dynamik, sondern jeder ist eigentlich der Experte auf ihrem Feld. Weil auch dort, ich meine, ich weiß nicht viel über Design in dem Sinne. Also das heißt, man muss sich auch darauf verlassen, dass sie die Experten sind und dort Entscheidungen treffen. Und so tun wir das eigentlich zusammen machen.
Was ist so eure Vision? Wo sehen wir in 5 Jahren?
Hey, in 5 Jahren sind wir sicher der führende Gen Z Marketplace in der Schweiz. Also, das ist der Fokus, den wir wollen. Sicher, dass wir in der Schweiz für Gen Z im Fashion-Bereich und auch Home und Electronic eigentlich der führende Marktplatz werden. Und logischerweise muss das Produkt bis dort dann auch, wird sich es dann weiterentwickeln und auch das persönlichste Einkaufserlebnis in der Schweiz eigentlich bieten können.
Und an was schaffst du gerade im Moment, um das zu erreichen?
Hey, momentan arbeiten wir noch ein bisschen an einem Feed, um auch eben das Browsen nach Secondhand-Artikeln zu vereinfachen. Dann gibt es 1000 kleine Sachen im Hintergrund, wo man als Nutzer nicht so sieht, aber wo dann doch das Ganze doch recht relevant beeinflussen. Und
nenn eins von diesen 1000 Sachen.
Also nenn 1000 Sachen, was kann man da machen? Ein Stepper-Redesign, wie der After-Purchase-Flow zum Beispiel auch läuft, oder was wird da angezeigt, wenn oder dass man die Leute erinnern, dass sie das Produkt shippen können. Also es gibt 1000 Kleinigkeiten, die man vorne nicht sieht, aber dann im Hintergrund doch noch recht viel Arbeit generieren. Ich meine, eine riesen Roadmap. Ich glaube, man könnte, wenn man die einfach nur abarbeiten, sind wir sicher 2,5 Jahre dran.
Wow. Jetzt gibt's andere Unternehmen oder andere Unternehmensphilosophien, die dich so ein bisschen inspiriert haben. Jetzt auch schon nicht bevor gegründet hast, sondern auch vielleicht jetzt schon, während wir unterwegs sind.
Hey, gibt's immer, also man versucht sich halt auch immer informiert zu bleiben, was machen andere, wie machen sie es, und dann gibt's, ich glaube, von jedem Unternehmen kann man etwas lernen, zum Teil, wie man es machen möchte oder wie man es auch nicht machen möchte, aber es muss dann auch immer auf die eigene Situation und aufs eigene Team und den eigenen Markt eigentlich angeglichen werden.
Auf euch bin ich wie YouTube Short. 3-4 Videos hat es mir eingespielt von euch und alles ein bisschen im gleichen Stil. Und du hast mir vorher erzählt, Offcam, das sind eure Userinnen gewesen.
Ja.
Userinnen und User. Wie ist die Marketingkampagne entstanden?
Also wir haben uns sehr früh Gedanken gemacht, dass wir eigentlich eben die Community ins Zentrum stellen wollen. Weil es geht um einen individuellen Stil, oder wo jede Person hat. Und besser, als dass wir das irgendwie stellen würden oder irgendwie inszenieren, warum tun wir nicht auf Community da ins Zentrum stecken. Und so ist eigentlich dazu gekommen, dass wir einen Casting-Call gemacht haben, schon für die Frühlingskampagne, aber jetzt auch für die Herbstkampagne. Und insgesamt haben sich über 800 Leute beworben aus der Community. Und dann haben wir halt wie die Qual der Wahl gehabt, oder wer wählen muss, aber haben dann ein paar Leute gefunden, die wirklich einen sehr persönlichen und sehr einzigartigen Stil haben. Und um das geht es eigentlich auch bei Marco, dass man einen Raum hat für alle Stilrichtungen, aber auch etwas finden, was einem persönlich wieder wirklich ausspricht. Und ja, dann haben wir mit den Leuten in Kontakt getreten, haben das ganze Shooting organisiert gehabt. Da hat es Leute gehabt, die das zum Teil schon mal gemacht haben, die gerne vor der Kamera stehen, aber auch Leute, die das noch nie gemacht haben. Das kommt dann halt auch immer mit seinen Vorteilen oder Challenges dann zum Teil. Aber das Resultat ist wirklich eigentlich eine Kampagne, wo Marco so zeigt, wie Marco ist, oder durch die User, auch mit den Erfahrungen, die sie mit Marco gemacht haben, in Sachen Sicherheit, in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen, wie einfach es ist, mit Marco Easy Shipping. Und so eigentlich lassen wir die Community den Vorteil von Marco erzählen.
Und eben, ihr habt vor allem Zielgruppe ist bei euch Gen Z. Ja. Wie erreichen ihr die?
Also rein marketingmäßig haben wir verschiedene Kanäle. Da tun wir grossteilig digital. Also machen wir auch Google-Werbungen. Aber grossteil eben auch auf Social Media. Also TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, wo du es gesehen hast, Pinterest. Also wir haben verschiedene Kanäle dort, wo wir die Werbung schalten. Aber auch als Marco aktiv sind. Aber was auch sehr mächtig eigentlich ist bei uns Word of Mouth. Und weil wenn jemand mal auf Marco etwas gekauft hat oder verkauft hat und dann mal gesehen hat, es ist immer schwierig, die Leute zu dem Aktivierungsmoment zu bringen, wo sie dann wirklich sehen, so, okay, hey, das ist wirklich mega einfach. Und das ist meistens, wenn man etwas verkauft hat oder etwas gekauft hat und noch sieht man, hey, ich weiß genau, wo mein Päckchen ist. Oder hey, ich habe wirklich einfach das in den Milchkasten gesteckt, ich komme wieder heim und es ist weg. Das sind so die kleinen magischen Momente, wo man dann so realisiert, okay, ich möchte das nochmal probieren. Und ich glaube, wenn man diesen Moment hat, oder, dann erzählen die Leute auch ihren Kollegen oder Kolleginnen. Und vor allem eben auch Verkäuferinnen auf Marco haben die Möglichkeit, ihre Social Media zu verlinken. Und so sehen wir auch sehr viele Leute, die auf ihrem Social Media noch ihren Marco-Account auch wieder verlinkt haben, damit ihre Community dann auch die Kleider von ihnen abkaufen kann. Und so ist wirklich Social Media und Marco wie so eine Symbiose, oder, wo voneinander abspielt. Social Media profitiert, weil die Leute dann halt auch wieder ihr Outfit of the Day posten und so. Vice versa machen die Leute dann auch auf Social Media aufmerksam auf ihren Shop. Und was für bessere Werbung gibt's für ihre Followers als, oder also für uns, wie wenn sie das ihnen präsentieren.
Ja, ich finde es schon noch cool, du hast mir vor ein Profil rausgepickt, wo gesagt hast, ich glaube zwei Monate bei euch und hat ihnen 90 Artikel verkauft. Also es ist ja auch noch so ein bisschen, ich meine, wenn Sachen daheim um, wer hat das nicht in einem völlig überfüllten Kleiderschrank, wo vielleicht die Hälfte noch anleihst. Und wenn du mit dem noch ein bisschen Geld kannst verdienen, gerade so, wenn du im Studium bist oder so, why not?
Also die Schweizer sind eh Weltmeister drin, ihre Kleider nicht tragen. Ich glaube, gerade letztens ist wieder Studien rausgekommen. Und jetzt, also, hat mich nicht an diesen Zahlen fest, aber es ist sicher 70-80% von allen Kleidern in unserem Kleiderschrank sind im letzten Jahr nicht getragen worden. Und das macht keinen Sinn, oder? Klar, man möchte sich nicht von seinen Sachen trennen. Vielleicht ziehen sie ja dann wieder mal an, aber die Wahrscheinlichkeit ist, hey, du wirst fast nie mehr brauchen, machst zu Geld und wenn du dann wieder mal etwas brauchst, kaufst du dann Secondhand wieder. Von dem her, es ist wirklich so, also wir haben so viel Geld und Kapital eigentlich in unserem Kleiderschrank, wo wir nicht brauchen, aber das hat eben auch damit zu tun, dass es halt immer sehr schwierig gewesen ist. Ja, und das eben, dass man eigentlich das wie zum Business macht, das haben wir auch gesehen. Also wir haben mit sehr vielen Jungen auch, wo wir die Recherche betrieben haben, haben wir gesehen, dass viele so auch ihr Studium finanzieren. Oder, weißt du, bist in der KV, machst du etwas dazu verdienen und nachher handelst du noch ein bisschen mit Secondhand. Also, die Möglichkeit gibt's auch. Und das versuchen wir eben dann auch zu unterstützen, indem, dass wir tiefe Verkaufsgebühren haben. Und durch dein Profil kannst du dann wie auch deinen Kundenstamm aufbauen über die Zeit, wo dir folgt und wo über neue Drops, wie man es nennt, informiert bleibt.
Mega spannend. Jetzt, wieder ein anderes Thema, Gründungsprozess in der Schweiz, was haltest du von dem? Jetzt im Vergleich, ich weiß nicht, ob du das in anderen Ländern schon miterlebt hast.
Ich habe keinen grossen Vergleich und wir sind auch First-Time-Founders in dem Sinn. Was ich generell sagen kann, ist halt, dass sehr viel Ungewissheit dabei ist immer. Und es gibt jetzt mehr und mehr Ressourcen auch von Organisationen, die das unterstützen. Aber schlussendlich bist du immer noch eigentlich ausgeliefert auf die Meinung von anderen. Was man machen muss, dass man ein Shareholder Agreement unterschreibt und all die Punkte und Hürden, die da dort durchspringen, bis du mal gegründet hast, sind doch, habe ich das Gefühl, recht hoch und undurchsichtig. Aber man macht's, oder? Und eben, sehr schnell kommt man dann auch, glaube ich, in ein Startup-Umfeld, wo man miteinander redet, wo man einander unterstützt und wo man auch eben darauf zeigt, hey, hast du Rechtsschutzversicherung, hey, hast du Shareholder Agreement, hey, hast du und so weiter und so fort.
Darum würde ich sagen, der Standard Schweiz ist ein guter Standard für ein Startup.
Ich würde schon sagen. Also es hast überall deine Vor- und Nachteile. Ich glaube, logisch, also Flüssigkeit vom Kapitalmarkt wie in San Francisco hast du nicht, oder? Aber du hast sehr gute Hochschulen auch, du hast sehr viel Talent da. Und auch von der Behörde, die Förderung nimmt stetig zu. Ja.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Was hast du für Tipps für junge Gründerinnen und Gründer, die kurz vor dem Durchstarten sind, die ihr eigenes Ding machen und ihr eigenes Unternehmen aufziehen? Oder jemand, der schon gestartet ist, wie ihr?
Es ist immer schwierig, weil Tipps kriegt man von überall, oder? Ich glaube, ja, gehen wir auf das zum Beispiel, eben, dass man sich nicht beirren lässt von dem, was Leute meinen oder von dem, was Leute sagen. Es ist nicht, dass man es ignorieren sollte. Ich glaube, jeder Ratschlag ist gut und die kritischen Ratschläge sind oftmals besser als die, die sagen, hey, mega geile Idee, komm, mach das, das kann nicht schief gehen. Aber schlussendlich, ich glaube, wenn man selber davon überzeugt ist, ist man sich selber fast schuld, den Sprung zu wagen und einfach damit zu starten. Und ich glaube, das führt auch noch zum Zweiten. Ich persönlich habe das gehabt. Ich habe immer versucht, alles zu analysieren. Durchzurechnen, oder? Hey, das kannst, wegen dem kann es schief gehen, wegen dem nicht und so, oder? Und alles abzuwägen, dass fast kein Risiko mehr in der Entscheidung ist, oder? Aber das schafft man nicht. Also es wird immer eine riesen ungewisse Komponente haben und auch die Idee, mit der man startet, ist selten die, mit der man endet. Wir haben auch recht das Businessmodell angepasst gehabt. Von dem her glaube ich, überprüfen, ein bisschen Research machen, validieren, mit den Leuten reden und aber wenn man dann selber irgendwann davon überzeugt ist, hey, look, ich glaube das Richtige, es gibt mir ein gutes Gefühl, go for it. Weil in den meisten Fällen in der Schweiz, das ist auch ein Luxus da, hat man ein gutes Auffangnetz und man kann immer zurück zu seinem Job in Corporate oder so gehen.
Alex, danke vielmals für das spannende Gespräch und weiterhin ganz viel Erfolg euch.
Danke dir.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelscity.ch/upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr bei euren Podcasts hört. Dann verpasst ihr sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Schöne Woche, danke fürs Einschalten und tschüss zusammen.